Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Jeder gute Tag beginnt mit einem guten Essen. Hier ist Kontext. Bio, Tradition, Fitness. Die Lebensmittel in unseren Supermarktregalen werden mit schönen und fantasievollen Formeln beworben. Mit den realen Herstellungsformen hat es freilich oft wenig zu tun. Das behauptet Thilo Bode. Er ist früher lange Jahre Generalsekretär von Greenpeace International gewesen und heute ist er Geschäftsführer der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch in Berlin. Seine Thesen über die Täuschungen der Nahrungsmittelindustrie hat Thilo Bode in dem Buch »Die Essensfälscher« zusammengefasst. Hans-Jörg Schulz hat mit ihm darüber gesprochen.
Herr Bode, was haben Sie heute Morgen gefrühstückt?
Tiefgefrorenes Rührei.
Das ist das, was man bei der Deutschen Bundesbahn bekommt.
Das kriegt man bei der Bahn und mittlerweile auch in Fünf-Sterne-Hotels. Ist ein Beispiel dafür, wie intransparent das Essen geworden ist. Im Restaurantbetrieb ist es ganz auffällig. Da wird jede Menge Convenience eingesetzt und wir wissen gar nicht, was los ist.
Aber es steht eigentlich drauf, Rührei naturell und so weiter.
Ja, genau, das steht drauf, ja.
Und abends, was essen Sie, wenn Sie selber kochen? Essen Sie auch einen Schnitzel?
Also wichtig ist, wir von Foodwatch essen ja ganz normal und essen gern und essen viel, manche auch zu viel. Wir setzen uns ja ein für Verbraucherrechte, für Transparenz, für sicheres Essen, für ehrliches Essen. Und wir sind keine Ernährungsberater, also jeder kann essen, was er will und Hauptsache er weiß, was er isst. Und wir sind ja auch teilweise Opfer dieses intransparenten Systems.
Was müsste jetzt zum Beispiel die Deutsche Bundesbahn oder ein Fünf-Sterne-Restaurant ehrlicherweise auf die Karte schreiben für das Rührei?
Die Restaurants sind natürlich ein Spezialfall, weil die müssen nicht alle Zusatzstoffe zum Beispiel deklarieren. Das ist im deutschen Recht so und in vielen anderen europäischen Ländern auch. Man könnte natürlich sagen, wenn alles deklariert ist, ist es transparenter. Aber was eigentlich viel wichtiger ist, diese Menge an Zusatzstoffen sind ja kein Qualitätsbeweis. Also da muss man eigentlich erheblich reduzieren, denn transparente Nichtqualität ist ja auch nichts Tolles.
Sie gehen in Ihren Büchern und mit Ihrer Arbeit von der These aus, dass wir als Konsumenten irregeführt werden, was das Essen angeht. Warum werden wir irregeführt und durch wen?
Im Lebensmittelmarkt erschließt sich die Information über Lebensmittel dem Verbraucher und den Verbraucher nicht unmittelbar. Das hängt mit der Art des Produktes zusammen. Sie können anders als beim Auto, wo Sie die PS-Zahl, die Bremsen, die Geschwindigkeit, wo Sie das alles überprüfen können, können Sie eigentlich die Herstellungsweise, die Herkunft, die Qualität des Geschmacks, die Inhaltsstoffe, das können Sie selber nicht herausfinden. Und das, was hinten auf den Packungen draufsteht, ist abgesehen davon, dass es oft nicht lesbar ist, entweder nicht vollständig oder unverständlich. Und vor allen Dingen ermöglicht es nicht den Vergleich von Produkten. Das hat die Konsequenz, dass teuer nicht unbedingt gut sein muss und billig nicht unbedingt schlecht. Das ist eine schlechte Konsequenz für einen Markt. Und im Angesicht der Tatsache, dass der Lebensmittelmarkt in Europa ja gesättigt ist, also man kann sich 10 Autos unter Umständen in den Garten stellen, aber man kann nicht mehr als so viel zu essen, dass man satt wird, findet aufgrund mangelnder Regulierung eben eine systematische Täuschung statt. Also alles, was Sie heute als Innovationen im Lebensmittelmarkt bekommen, sind im Grunde keine Innovationen, sondern Betrug am Verbraucher.
Ihr neuestes Buch heißt Die Essensfälscher. Das ist vom Namen her relativ nah an der Geldfälschung. Haben Sie das mit Absicht gemacht?
Ja, das habe ich mit Absicht gemacht, weil wir glauben, das ist eine vorsätzliche Täuschung. Und wir glauben auch, dass es eigentlich nicht legal sein sollte. Ja, es ist aber noch legal. Wir hoffen, dass irgendwann soweit ist, dass die Politik so stark Regeln einzieht, dass es eben nicht mehr legal ist. Und es ist natürlich auch ein provokanter Titel, der die Lebensmittelindustrie herausfordern will. Also wir sind der Meinung, die Lebensmittelkonzerne erfüllen ihren Daseinszweck eigentlich nicht mehr, gutes, ehrliches, sicheres Essen den Leuten zur Verfügung zu stellen. Es gibt von versteckten Zuckerbomben bis hin zu Produkten mit zweifelhaften Gesundheitsversprechen oder Scheinregionalität, eine ganze Palette von vorsätzlicher Verbrauchertäuschung.
Also Sie sagen, diese Fälschungen sind noch legal, während ein Geldfälscher dafür zum Beispiel in den Knast kommt. Aber warum lassen wir Konsumenten das mit uns machen?
Weil wir A, es oft nicht merken und B, auch wenig Möglichkeiten haben, uns zu wehren. Also wenn Ihnen, ich nehme mal ein plattes Beispiel, ja, der berühmte Schwarzwälder Schinken, da steht dann auf der Werbung drauf, ausschließlich im Schwarzwald hergestellt. Müssen Sie unbedingt wissen, dass das gar nicht für das Fleisch zutreffen muss, ja, sondern dann müsste es heißen, wenn das Schwein auch aus dem Schwarzwald käme, was es normalerweise nicht kommt, im Schwarzwald erzeugt. Das sind so Sachen, Sie wissen es nicht. Und zweitens, Sie können sich nicht wehren. Wenn Sie heute ein Produkt kaufen, sagen wir mal, besonders Schlemmertöpfchen von Kühne, besonders teure eingelegte Gurken. Und sie stellen fest, da steht dann, wird dann hinten drauf beworben mit den feinsten Zutaten, mit traditionellen Rezepten seit 1772, aber sie stellen fest, dass das Produkt voller Aromen ist, dann haben sie ja keine Möglichkeit, zum Gericht zu gehen und sich zu beschweren wegen Verbrauchertäuschung. Ja, es ist ja alles legal. Also, und die Möglichkeit, Gesetze selber anzugreifen, also eine sogenannte Normenkontrollklagerechte zu haben, das haben Sie als Verbraucherorganisation Foodwatch auch nicht. Also wir können nicht zum Europäischen Gerichtshof gehen und sagen, Leute, dieses Gesetz täuscht die Verbraucher. Das können wir nicht, sondern wir müssen erstmal das Bewusstsein schaffen, dass was nicht stimmt und dann den Politikern, den Parlamentariern ein bisschen Wind unter den Hintern machen, dass die was beschließen.
Und haben Sie gerade ganz offen auch die Namen von Firmen genannt? Werden Sie mit Klagen überzogen?
Die Frage wird uns sehr häufig gestellt und die verwundert uns auch, weil wir auch in dem Buch Die Essensfälscher ganz bewusst alle Hersteller und alle Produkte beim Namen nennen. Da gibt es eine gewisse Zurückhaltung bei den privaten Anstalten, das zu machen, einfach aus dem Grund, weil sie Werbeeinnahmeverluste fürchten. Aber die öffentlichen Anstalten in Deutschland zumindest haben sich jetzt daran gewöhnt und machen das, denn es ist ja ganz klar, solange wir keine falschen Tatsachen behaupten und solange wir nicht Personen verunglimpfen, dürfen und können und aus unserer Sicht müssen wir Namen nennen, damit es auch entsprechend Druck ausübt. Also die Furcht, verklagt zu werden, ist manchmal völlig unbegründet und besteht zum großen Teil aus vorauseilendem Gehorsam.
Sie waren, Herr Bode, früher lange Jahre Geschäftsführer von Greenpeace International, jetzt sind Sie Geschäftsführer von Foodwatch. Sind die Robben heute besser geschützt als die Konsumenten?
Das Bild ist natürlich nicht 100% korrekt, aber es will sagen, dass die Verbraucherrechte im Bereich Nahrungsmittel, ähnlich wie im Finanzbereich, man kann das sehr gut vergleichen, extrem unterentwickelt sind. Auch im Finanzsektor können Sie die Güter eines Finanzproduktes, ja, eines Zertifikats sehr schwer selber erfassen. Und auch deshalb, weil Sie keine persönliche Möglichkeit haben, das zu überprüfen. Und in den Märkten, wo der Markt sich nicht selber steuert, ja, sodass Qualität automatisch gewinnt, da muss der Staat intervenieren, damit so etwas wie ein funktionierender Markt und Wettbewerb entsteht. Und das haben wir gleichermaßen im Finanzmarkt als auch im Lebensmittelmarkt.
Nun kennen wir das ja seit Jahren, diese Skandale mit dem Gammelfleisch damals, dann die Aufdeckung von Preiskartellen, die Mogelpackungen, alles Mögliche, die Schinkenimitate oder den Analogkäse. Wir kennen das alles schon lange und dann gibt es den großen Aufschrei. Hinterher passiert dann aber doch wieder nichts. Nach dieser öffentlichen Empörung ebbt das schnell wieder ab? Ist das ähnlich wie bei den Banken? Sie machen trotzdem weiter, obwohl man sich mal so über sie empört hat.
Ich glaube, das ist in vielen Themen so, dass man so Höhepunkte gibt. Immer wenn was besonders Spektakuläres auftaucht, dann geht es wieder runter. Aber der Witz ist ja, dass man dranbleibt an einem Thema, das vorantreibt. Ich meine, wir sind jetzt seit 8 Jahren aktiv und wir haben das doch diesen Herbst geschafft, dass die Rolle der Nahrungsmittelindustrie das erste Mal im großen Ausmaß in den Medien diskutiert worden ist. Die Nahrungsmittelindustrie spricht von einer Hexenjagd gegen sie, was nicht stimmt, aber was wir zum Teil auch als Kompliment auffassen. Also die sehen sich konfrontiert mit der Frage, machen wir wirklich alles richtig? Alle Konzerne sind auf uns zugekommen und wollen Gespräche, weil sie wissen, die Verbraucher beschweren sich und werden sauer. Also die Aufklärungsarbeit wirkt. Wir hatten natürlich immer zu kämpfen damit, dass die Hersteller sagen oder die Politiker, ja, die Verbraucher sind ja selber schuld, sie brauchen ja bloß nicht so billig kaufen. Aber das stimmt nicht. Billig ist nicht, wie gesagt, billig ist nicht schlecht und teuer ist nicht gut. Wir sehen Fortschritte. Aber die Lobby ist gut organisiert und das wird noch ein ziemlich harter und langer Kampf werden. Auf der anderen Seite, im Vergleich zur Umweltpolitik, jeder muss essen. Ja, und die Leute werden sauer, wenn sie feststellen, sie werden angeschmiert. Also man kann es schwer sagen. Oftmals kippt sowas auch schnell. Also ich glaube schon, dass wir da Fortschritte gemacht haben.
Man kann aber trotzdem auch noch sagen, die Nahrungsmittelindustrie ist sehr mächtig. Die Verbraucher sind immer noch relativ hilflos. Wo steht die Politik? Auf welcher Seite hat sie sich gestellt?
Also die Verbraucher an sich sind machtlos, obwohl sie eine große Einkaufsmacht haben. Aber solange die nicht organisiert wird, verpufft es natürlich, weil jeder einzeln kauft. Also deswegen sagen wir auch von Foodwatch, wir wollen die Verbraucher organisieren. Da es keine mächtige Interessengruppenvertretung der Verbraucher gibt, ist die Politik vielleicht noch mehr als in anderen Bereichen. Aber das ist eine generelle Erscheinungsform unserer demokratischen Systeme. In einer Rolle, die man fast als Dienstleister der Industrie beschreiben könnte, Ich meine, wir wissen von der mächtigen Automobilindustrielobby, wir brauchen gar nicht von der Finanzindustrielobby zu sprechen, die hatten ganze Staaten ins Unglück geritten. Und hier haben wir ein Ministerium, was sich Verbraucherministerium nennt in Deutschland, aber im Grunde ein Klientelministerium der Landwirte ist. Also die Lobby ist stark. Auf der anderen Seite, die Verbraucher, das sehen wir bei Umfragen für bessere Kennzeichnung, sind sehr, sehr, sehr sauer. Und anders als bei der Umweltpolitik, wenn man zum Beispiel über Tempolimit oder redet, geht es ja beim Essen nicht um Verzicht, sondern es geht eigentlich um mehr Transparenz. Also eigentlich müsste es, überlegen wir uns dauernd vom politischen Backing her, besser sein taktisch. Aber wir kriegen das so langsam erst raus. Es hat es ja bisher vorher noch nicht gegeben. Eine Organisation wie Foodwatch gab es nicht und die gibt es auch in ganz Europa noch nicht. Und wir müssen uns auch in Europa ausdehnen, weil das Lebensmittelrecht ist europäisches Recht heute.
Also das Credo ist eigentlich wirklich, wir sollten alle wissen, was wir essen.
Ja, nicht nur das, wir sollten wissen, was wir essen, aber das ist die Vorstufe dazu, dass Unmut entsteht und Debatten entstehen und dann die Politik in die Hufen kommt, weil nämlich die Politiker nicht unbedingt nach den besten Argumenten handeln, sondern immer nur, wenn Druck ausübt wird. Transparenz ist eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung. Sie können natürlich auch zum Beispiel auf dem Fischkonserve draufstehen, enthält Dioxin. Das ist natürlich nicht die Transparenz, die wir wollen, sondern in dem Fall müssen wir sagen, wird verboten.
Sie beschreiben, Thilo Bode, in Ihrem Buch sehr viele wirkliche Beispiele. Sie nennen auch die Namen. Das sind oft Beispiele, bei denen einem im wahrsten Sinne des Wortes auch der Appetit vergeht. Nennen wir doch einfach mal ein paar. In den Regalen der Supermärkte liegen mittlerweile, das kann man sich gar nicht vorstellen, 170.000 verschiedene Lebensmittel.
Artikel, ja, das ist immens. Und da haben Sie halt eben die ganze Palette der Verbrauchertäuschung. Wir haben da mal ausgemacht, es geht also los mit, dass man Produkte, die als Heimat bewirbt oder regional, die gar nicht sind, dann gibt es sogenannte Gourmet-Produkte, die keine sind, sondern nur von der Marke her. Dann gibt es die sogenannten Produkte mit Gesundheitszusatznutzen, also probiotische Joghurts wie Actimel, die Gesundheitsversprechen enthalten, aber die eigentlich nicht halten können. Dann gibt es wiederum dramatisch die vielen versteckten Zuckerbomben, Frühstückscerealien, Milchgetränke für Kinder, die als Zwischenmahlzeiten, Pausensnacks verkauft werden, aber unglaublich viel Kalorien haben. Dann gibt es die Wellness-Produkte, die Light-Produkte, die zwar vielleicht weniger Zucker haben, aber sehr viel Fett oder viel Salz, was auch ungesund ist. Da kann man das alles durchdeklinieren, verbesserte Rezepturen. Man kann eben beim Essen nicht mehr viel Neues erfinden. Der Paul Volcker, der ehemalige Chef der US-Notenbank, hat man gesagt, die letzte wirkliche Innovation im Finanzmarkt war der Geldautomat. Im Lebensmittelsektor könnte man sagen, die Tiefkühlkost war die letzte wirkliche Innovation. Das heißt, beide sind Darreichungsformen der Ware, also sowohl der Geldautomat als auch die Tiefkühlkost. Und wenn man eben nicht mehr wachsen kann, dann fällt man darauf, entweder macht man völlig intransparente Finanzprodukte oder man erfindet scheinbar neues Essen. Aber bei der Herstellung von Lebensmitteln, beim Kochen ist es was anders. Bei der Herstellung von Lebensmitteln gibt es keinen Raum für Innovation. Das ist alles schon da gewesen.
Machen wir es dann nochmal konkret für die Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie einen Joghurt kaufen mit Himbeere oder Zitrone oder Erdbeere, was ist da drin?
Bei Joghurts gibt es eine wichtige Sache, das sind die Aromen, das sind ja Erdbeerjoghurt und Pfirsichjoghurt, was auch immer. Hier muss man wirklich aufpassen, weil man weiß nicht, enthält das Früchte oder nur Aromen? Und wenn es Aromen enthält, dann wird man auch darin getäuscht. Werden die Aromen zum Beispiel aus der Frucht, der Erdbeere, gewonnen oder werden sie zum Beispiel aus natürlichen Abfällen wie Holzspänen gewonnen? Dann darf es aber auch natürliches Aroma heißen. Also das zeigt schon, dass auch bei den ganzen Aromengeschichten wir getäuscht werden. Das setzt sich fort bis hin zu Bio-Lebensmitteln, ja, wo Sie zum Beispiel eine Bio-Limonade kaufen, da sind Apfel und Birnen vorne drauf gemalt, denkt der Normalbürger natürlich, Bio muss gut sein, sind aber nur Aromen drin, haben noch nie einen Apfel und eine Birne gesehen und selbst die Aromen müssen eben nicht aus dieser Frucht gemacht werden. Also das ist alles möglich mittlerweile, da haben sich also wirklich Täuschungsmöglichkeiten eingeschlichen, die man bei einfachen Produkten wie Autos oder weiß nicht was, irgendwelchen Werkzeugen nie akzeptieren würde, weil man es eben nicht nachprüfen kann und die Politik nicht einschreitet.
Sie haben vorhin das Beispiel schon mal erwähnt mit dem berühmten Schwarzwälder Schinken. Wo ist denn der nun wirklich her?
Beim Schwarzwälder Schinken ist es so, dass die großen Schinkenkonzerne im Schwarzwald ihre großen Räuchereien haben. Da werden die Schinken von Hunderttausenden von Schweinen, die aber in Dänemark oder in Belgien oder in Norddeutschland gemästet werden oder in Polen, in den Schwarzwald gekarrt, dort geräuchert, angeblich weil die Schwarzwälder Tannennadeln das besondere Aroma bewirken, und dann wieder zurück in die Ursprungsorte gekarrt und dort dann zerlegt, verpackt und versendet. Und man sollte vielleicht besser die Tannennadeln da hochschicken nach Belgien und nach Dänemark. Gibt ein europäisches Gesetz, das eben sagt, wenn eine Produktionsstufe im Schwarzwald reicht, um Schwarzwälder Schinken zu nennen. Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass die ganze Regionalität, nach der die Leute sich sehen, im Grunde ein großer Humbug ist, ein kommerzielles Geschäft. Sie können in Südtirol, kaufen Sie zum Beispiel ein Bauernbrot, was im Regal steht, Biobrot. Das ist aber möglicherweise in Hannover als Tiefkühlteigling produziert worden, nach Bozen transportiert worden, und dort liegt es im Regal der Bäckerei als Südtiroler Bauernbrot. Das ist alles völlig legal.
Kann man aus diesem bisherigen ersten Teil unseres Gesprächs, Herr Bode, die Quintessenz ziehen? Die Nahrungsmittelindustrie wächst ja immer noch, ist eine boomende Industrie, weil wir in die Irre geführt werden.
Das kann man so sagen, wobei das richtige Boomen eigentlich im Wesentlichen in den Schwellenländern stattfindet. Da wollen die natürlich hin, und es ist ja wirklich erstaunlich, wenn sie Konzerne wie Nestle, Kellogg, Kraft oder Unilever, wo die überall vertreten sind, da können sie nach Tunesien oder nach Syrien sogar fahren. In den kleinsten Orten, in den Bazars, findet man die europäischen Lebensmittelkonzerne und die amerikanischen. Ich glaube, das richtig große Geschäft ist in den Schwellenländern, aber hier in Europa wird die Strategie sein, quasi Medikamente auf den Markt zu bringen, was höchst problematisch ist. Also nicht nur aus Verbrauchertäuschungsgeschichte, sondern auch für die Ernährung selber. Also wir sagen ja, wenn man krank ist, soll man zum Apotheker gehen, zum Arzt, aber nicht zu Nestle oder Danone.
In Kontext zu Gast ist heute Thilo Bode, der Generalsekretär der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch. Herr Bode, gerne wird ja diese berühmte Traditionslüge, die Sie in Ihrem Buch auch aufzählen, verwendet. Sie haben schon diese Romantik mit dem Schwarzwald gerade erklärt. Das gilt auch für viele andere Regionen oder auch für Omas Rezepte zum Beispiel bei bestimmten Soßen, hausgemacht und so.
Traditionelle Rezeptur, wie zum Beispiel Bertolli Pesto. Das Pesto hat nichts mit traditioneller Rezeptur zu tun. Anstatt Olivenöl ist Sonnenblumenöl drin, anstatt Pinienkern Cashewnüsse zum größten Teil. Das sind so Sachen, aber es wird natürlich beworben mit italienischer Tradition etc. Das sind diese Marketing-Tricks, die man natürlich rauskriegt, wenn man genau hinschaut. Ja, aber das wäre so ungefähr, wenn Sie dann ein Auto kaufen, wo dann ganz klein in der Gebrauchsanweisung steht, Winterreifen nur vorne links. Also, oder bei der Geflügelwurst, da steht, ist Schweinefleisch drin, aber vorne steht nur Geflügelwurst drauf. Hinten steht dann ganz klein, enthält Schweinefleisch. Also das Argument zu sagen, es steht doch alles drauf, ist natürlich eine Verachtung des Verbrauchers. Ja? Denn es kann nicht sein, dass man eine Hohlschul hat. Man muss sich darauf verlassen können, dass wenn das Produkt beworben ist, dass es die Wahrheit sagt. Und diese Auffassung, dieses Bild von dem Verbraucher, der eigentlich im Grunde selbst schuld ist oder sogar sich betrogen werden will, selbst das hören wir, das muss man wirklich wegbringen aus der öffentlichen Debatte. Und da haben wir Erfolg, weil Leute wollen nicht so angeschmiert werden.
Ja, eben, sie nehmen uns auch die Illusion mit der Italianità, dass wir irgendwie uns im Urlaub fühlen, wenn wir abends Spaghetti al Pesto machen. Stimmt also auch nicht. Da muss ich jetzt nur noch wissen, das Gourmet-Frühstück Erdbeere von einem deutschen Konfitüre-Hersteller trägt in goldener Aufschrift den Namen Mövenpick of Switzerland. Hat das irgendwas mit der Schweiz zu tun?
Das hat nichts mit der Schweiz zu tun, ist aber so ein wirkliches Beispiel von wirklich dreister Verbrauchertäuschung. Die Mövenpick-Marmelade, die in Schwartau in Norddeutschland hergestellt wird und den Namen Mövenpick wahrscheinlich aus Lizenzgründen tragen darf, ist eine Marmelade, die dreimal so teuer ist wie eine Handelsmarke. Und die wirbt zum Beispiel damit, dass sie angeblich die Königin der Erdbeeren Senga Sengana einsetzt. Wir wissen aber, dass in jeder ordinären Erdbeerkonfitüre Senga Sengana eingesetzt wird. Ja, nach Schweizer Rezeptur steht auch noch auf der Packung drauf, da findet sich die chemische Zitronensäure E330 drin. Also, ich weiß nicht, ob das wirklich eine Schweizer Rezeptur ist, das ist so eine Nummer. Die gutgläubigen Deutschen, die ja glauben, alles, was aus der Schweiz kommt, essensmäßig ist gut, werden da ganz schön auf den Leim geführt.
Also Tradition, Urlaub, Solidität der Schweiz wird uns vorgegaukelt und wir werden wieder in die Irre geführt. Zum Thema Bio, das haben Sie vorher kurz angesprochen, möchte ich noch mal kommen, weil Bio so absolut in ist. Das weltweite Volumen für Bio-Lebensmittel beträgt 50 Milliarden US-Dollar, wenn ich das richtig gelesen habe. Das ist eine eine enorme Summe, ist auch in Ihrem Buch ein wichtiges Thema. Muss man davon ausgehen, dass wenn Bio draufsteht, ist in aller Regel gar nicht Bio drin?
Beim Biofood muss man unterscheiden zwischen den Herstellungen von Rohstoffen, also zum Beispiel Kartoffeln, Gemüse, Fleisch. Da haben wir strikte Richtlinien, da gibt es keinen Einsatz von Mineraldünger, Verzicht auf Pflanzenschutzmittel, die Tiere sollen artgerecht gehalten werden. Aber die Bewerbung der verarbeiteten Produkte, also Marmelade, Biomarmelade, steht zum Beispiel keine Herkunft drauf. Also wenn Sie heute eine Quittenmarmelade kaufen, dann können Sie davon ausgehen, Bio, dass die Früchte aus Südamerika kommen, wird Ihnen aber nicht gesagt. Oder zum Beispiel Bio-Frühstücksflocken, ja, von Denre zum Beispiel. Die haben dann auch einen hohen Zuckeranteil, der nicht richtig transparent deklariert wird. Oder wie gesagt, Bio-Fruchtgetränke, wo Früchte drauf sind und nur Aromen drin sind, aber die nicht mal eben aus den Früchten stammen. So gibt es bei den verarbeiteten Produkten des Bio-Sektors eben auch in etwas geringerem Maße, aber es gibt es dennoch auch Verbrauchertäuschung. Und das ist eigentlich besonders schlimm, weil wenn der Verbraucher zu Bio greift, dann denkt er natürlich, da kriege ich was Besonderes und da kann ich sicher sein. Also die Biobranche hat hier nicht nur eine reine Weste und hier müssen die Regeln auch sehr viel strenger werden.
Was habe ich mir denn unter einem Bio-Fenchel aus China vorzustellen?
Die müssen sich darunter das vorstellen, was er ist, nämlich ein Fenchel, der unter und nach den Standards der ökologischen Landwirtschaft in China produziert wird und dann eben nach Deutschland transportiert wird. In dem Fall wird das wahrscheinlich mit dem Flugzeug dran passieren, ist also sehr treibhausgasintensiv, aber da muss man auch aufpassen, weil der Apfel, der Bio-Apfel aus Neuseeland oder der konventionelle Apfel, der mit dem Container kommt, der hat praktisch gar keine Energiekostenanteile, weil der in großen Containern kommt und da fällt das gar nicht ins Gewicht. Also bei den Transportkosten beim Lebensmittel muss man sehr aufpassen. Handelt es sich um Transport mit dem Flugzeug oder mit dem Schiff? Bio-Erdbeeren aus Südamerika an Weihnachten sind gerade keine ökologische Geschichte und auch die Bio-Tomate aus Spanien, die aus einem sehr trockenen Gebiet kommt, ist auch nicht Bio. Aber das liegt eben daran, dass die Bio-Verordnung Lücken hat.
Es gab mal eine Maggi Natur pur Bio-Frühlingsgemüsesuppe. Die gibt's nicht mehr unter dem Bio-Label jetzt. Das kam von der Firma Nestle aus. Hat Nestle denn die Produktion der Bio-Tütensuppen ganz eingestellt?
Ja, die haben das eingestellt. Das ist nicht gelaufen. Wir wissen nicht, aus welchem Grund. Aber hier sollte man nur noch zusagen, dass die dann stark beworben werden, diese ganzen Tütensuppen. Mit ohne Geschmacksverstärker, auch die Bioware und da ist Hefeextrakt drin und da ist aber Glutamat drin. Es muss nur nicht als solches deklariert werden, umstrittener Zusatzstoff und Geschmacksverstärker. Da ist Nestle voll drauf gesetzt. Wir haben da erheblich auch das publik gemacht. Vielleicht hatten wir auch einen Anteil daran, dass das Produkt vom Markt genommen worden ist.
Was ist denn mit den Kontrollen? Sie kennen jetzt vor allem die deutschen Kontrollen und Sie schreiben, die Kontrolleure haben wesentlich kapituliert. Warum?
Wir müssen bei den Lebensmittelkontrollen unterscheiden zwischen den Kontrollen, die sich also gegen illegale Machenschaften richten, also gegen Gesetzesverletzungen, zum Beispiel hygienische Kontrollen bei Fleisch oder auch Falschdeklarierung bei Pizzen in Restaurants, wenn kein richtiger Schinken drauf ist, sondern sogenannter Gelschinken, wo der Wasseranteil sehr viel höher ist als der Fleischanteil. Das ist bei den Lebensmittelkontrollen wichtig, aber wenn wir über Täuschung bei verarbeiteten Lebensmitteln reden, ist es nochmal sehr entscheidend zu betonen, dass es hier um legale Geschichten geht. Also das, was, wenn ein Lebensmittelunternehmen heute Glutamat in Form von Hefeextrakt in der Suppe drin hat, dann darf er draufschreiben, ohne Geschmacksverstärker, obwohl einer drin ist. Das ist also das, womit sich auch das Buch Die Essensfälscher befasst. Aber auch bei den Verstößen gegen das Lebensmittelrecht ist die Politik und die Verwaltung unzureichend ausgerüstet, denn mit dem gegenwärtigen Gesetzesinstrumentarium kriegt man das nicht in den Griff. Hier plädieren wir ja sehr für die Transparenz und die Veröffentlichung der Lebensmittelkontrollen, weil das eine präventive Wirkung haben könnte. Keiner sieht sich gerne im Internet, keiner sieht gerne, wenn er die Höchstgrenzen für Pflanzenschutzmittel überschreitet, dass er dann im Internet genannt wird. Das hätte eine große präventive Wirkung, aber das Amtsgeheimnis spielt hier eine große Rolle in unserem Rechtssystem, anders als in den Vereinigten Königreich, in Irland oder in den USA. Und da müssen wir auch dran arbeiten, dass nicht mehr die Veröffentlichung zu begründen ist, sondern die Geheimhaltung, also eine Umdrehung des Weltbildes sozusagen.
Da möchte ich Sie zum Schluss, Herr Bode, doch nochmal nach unserer Rolle als Konsumentin, als Konsument fragen. Sie rufen uns dazu auf, den Essensfälschern sich entgegenzustellen und quasi zu Essensrettern zu werden. Was müssen wir als erstes tun?
Das erste wäre, dass wir verstehen, dass das, was hier an Täuschungen und Irreführung abläuft, gegen uns gerichtet ist und ganz legal ist. Das zweite wäre, sich zu wehren im Sinne von, aber das kann man nur machen über Organisationen. Ich will jetzt keine Eigenwerbung zu treiben, aber zum Beispiel in unseren Internet- und Mailaktionen mitzumachen. Da schreiben mehrere tausend Leute an die Firmen. Das ist für kein Markenunternehmen angenehm. Und dadurch mitzuarbeiten daran, dass man eine Stimmung der Unzufriedenheit und des Widerstands schafft, auf der dann sozusagen politische Veränderungen gedeihen können. Das ist eigentlich das Wahre. Wenn Sie mich jetzt fragen, was kann ich denn noch einkaufen, das ist relativ schwierig, denn die Lebenswirklichkeit ist ja nicht so, dass wir alle selber kochen und unseren Bauernhof nebenan haben. Das wäre ein schönes Bild, ist aber nicht so. Auch ich muss in den Supermarkt gehen und bin sozusagen den Grenzen ausgeliefert des Lebensmittelangebotes. Da kriege ich halt nicht das, was ich eigentlich haben will. Und ich weiß eben nicht, ob der Schinken zusammengeklebt ist oder nicht. Steht, muss ja nicht draufstehen. Damit muss man sich abfinden. Aber solange man bewusst ist, dass was nicht stimmt und dass auch bewusst ist, dass man nicht selber schuld ist, sondern die unzureichenden Regeln, dann wird sich auch was ändern.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.